6 bis 16. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebene Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen und es sei der Lehre in der, die der lehrt in der Lehre. Es sei der Ermahnung in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt, mit Freundlichkeit. Wandelt nach dem Grundsatz der Liebe. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer den anderen vorangehend. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In der Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus, im Gebet und haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfluchen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf das hohe Dinge, sondern haltet auch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Es ist sehr viel zum Nachdenken. Ich lese einen Auszug von Hole Frank Binford aus England, der nicht mehr unter uns weilt, der da eine kleine Auslegung dazu gibt. Das lese ich mal vor, was zu diesem Thema passt. Jeder hat Sorge zu tragen, dass er das, was er tut, in rechter Weise im Heiligen Geist tut. Wer zum Beispiel weissagt, muss es nach dem Maß seines Glaubens tun. Sein Wissen mag über seinem Glauben weit hinausgehen, aber er soll Acht geben, nicht über seinen Glauben hinaus zu reden. Wenn das beachtet würde, entfiele eine Menge unnütziges Redens in den Zusammenkommen des Volkes Gottes, so auch der, der da mitteilt, er sollte es in Einfachheit tun. Wer Barmherzigkeit übt, sollte es freudig tun. Nicht, dass er eine unfreundliche Tat in unfreundlicher Weise vollbringt und so weiter. Die Einzelheiten dieses Verses bedürfen kaum einer Erläuterung. Ja, Geschwister, die Gaben im Heiligen Geist, die sind in uns angelegt, wir müssen sie ausleben. Das ist meine Ausrichtung ganz persönlich, die ich für mich in Anspruch nehme, zu achten, zu lieben, aber auch zu hören. In diesem Sinne wünsche ich uns eine angenehme Zeit der Anbetung und das Wort Gottes zu hören. Gott segne euch.
Auch von mir ein herzliches Willkommen heute Morgen, vor allen Dingen auch unsere Gäste. Schön, dass ihr da seid. Verstärkung heute aus der Agape-Gemeinde. Da freue ich mich immer drüber, wir sollten uns viel mehr miteinander vernetzen. Denn wir dienen demselben Herrn, wir sind eines Geistes und so dürfen wir auch zusammenkommen und uns einfach darüber freuen, dass Jesus in unserer Mitte ist, dass er uns heute Morgen etwas zu sagen hat, dass er uns segnen will. Ich war bei Geschwister Becker, natürlich. Marianne hatte ihren 89. Geburtstag, sie haben sich sehr gefreut. Und sie lassen euch ganz herzlich grüßen. Wir werden am Mittwochabend um 6:30 bei Ihnen wieder einen Hausgottesdienst mit Abendmahl feiern. Ich Ich habe mit Schwester B. gesprochen, sie war sehr krank, konnte kaum mit mir sprechen, lag im Bett. Wir haben intensiv gebetet für sie, auch in der Gebetsstunde schon. Lasst uns auch an sie im Gebet denken. Ich habe ihr gesagt, ich rufe sie Dienstag wieder an, ob es ihr besser geht, weil sie immer gerne mitkommt zu Bäckers, wenn wir dort einen Abendgottesdienst machen. Und ich hoffe und glaube, dass Gott sie aufrichtet. Aber auch sie lässt ganz herzlich die Gemeinde grüßen. Das sind unsere Geschwister, die jeden Tag für uns und für die Gemeinde beten. Und darüber können wir uns nur freuen. Viele. Ich war auch bei ganz jemand anders, gar nicht zu unserer Gemeinde gehören, diese Woche und habe einen Nachmittagsgottesdienst gemacht mit Abendmahl. Und auch da war große Freude und der Herr war mitten unter uns und hat uns gesegnet. Ja, ich möchte beten. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir wieder den Gottesdienst feiern können, frei und problemlos, dass wir dich anbeten dürfen miteinander, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Und darum öffne du unsere Herzen, lass uns hören und verstehen, was du uns auch heute Morgen wieder sagen möchtest. Sei du mitten unter uns, Herr, und lass niemanden ungesegnet aus unserem Haus hinausgehen. Amen. Amen. Auch heute sage ich wieder, das Entscheidende, was uns fehlt in der Welt, in den Medien, es sind schlechte Zeiten. Wir hören alles Mögliche, aber eins hören wir nicht. Wir hören wenig, was uns auferbaut, was uns Zuversicht gibt. Und das müssen wir eben im Gottesdienst nachholen, das ist ja keine Frage. Und deswegen ist das Thema heute Morgen, und da schreibt Paulus uns jedem Einzelnen ganz persönlich ins Stammbuch, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts. Ganz egal, was die Welt da draußen macht, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Andra tuto bene, alles wird gut. Mit diesen Worten machen sich zurzeit viele Menschen Mut. Abends singen sie auf den Straßen beim Spaziergang oder sie bleiben zu Hause, halten Abstand und verbinden sich mit Liedern, um die Hoffnung stark zu machen. Und das ist beeindruckend. Auch hier in Lübeck gibt es seit Wochen ähnliche Aktionen. Musikerinnen und Musiker haben sich im Internet verabredet und spielen gemeinsam die Ode an die Freude. Menschen singen abends zu einer verabredeten Zeit, der Mond ist aufgegangen. mit den besonders berührenden Zeilen, verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen. Und unseren kranken Nachbarn auch, ganz genau. Ja, mittlerweile läuten an vielen Orten die Glocken. Auch die zu fest verabredeten Zeiten. In dieser Zeit rufen sie Menschen nicht zusammen hinein in die Kirchen, aber sie laden ein zum Gebet. Und so sind dann die Gebete der vielen einzelnen Menschen in ihren Wohnungen oder beim Spaziergang auf der Straße ein gemeinsames Gebet. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet, heißt es in Römer 12, Vers 12. Wie soll man das machen? Wir hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Wir haben in den letzten 2 Jahren vieles erlebt, was wir in Matthäus 24 und 25 nachlesen können. Kann man da noch Zuversicht haben? Wir als Kinder Gottes? Die wissen ganz egal, was draußen passiert und wir wissen, wer den Sieg davonträgt. Und wir sind seine Kinder und wir sind in Gottes Hand und unsere Lebenszeit ist von Gott vorherbestimmt. Worüber wollen wir uns sorgen? Wir können doch in Jesus wirklich geborgen sein. Der Apostel Paulus hat das vor 2000 Jahren an die junge Christengemeinde in Rom geschrieben. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Da wurde keine Pandemie bekämpft. Aber das Gefühl, wie zerbrechlich und bedrohlich das Leben sein kann, das war den Menschen auch damals nicht fremd. Gegen Krankheiten gab es ohnehin viel weniger Möglichkeiten als heute. Fast jede Krankheit konnte schnell lebensbedrohlich werden. Bedroht waren die Christinnen und Christen aber auch, weil sie damit rechnen mussten, wegen ihres Glaubens verfolgt zu werden. Und das erleben wir heute auch. Ich habe gerade wieder einen Artikel gelesen, dass eine Pastorin angeklagt wurde, weil sie Gottes Wort gesagt hat. Die Wahrheit, die man in der Welt nicht hören will. Aber die Christen, auch in der damaligen Zeit, waren unter Bedrohung. Es war ihnen bewusst, dass ihnen manchmal gar nichts anderes blieb, als sich in ihren Häusern zu verstecken. Leben kann so vielfältig bedroht sein. Das schienen wir ja fast vergessen zu haben. Der Gemeinde in Rom stand das jeden Tag vor Augen. Und mitten in dieses, das bedrohte Leben, dann kommen dann diese Worte, da sagt doch Paulus, seid fröhlich in Hoffnung. Seid ihr fröhlich? Oder seid ihr niedergedrückt durch das, was in der Welt passiert? Das ist sogar noch mehr als das, alles wird gut. Denn manchmal wird eben nicht alles gut. Wir sehen und erleben das doch auch jetzt. Für manche Menschen bedeutet es, dass Covid-19 den Tod bringt. Uns erreichen uns eben nicht nur die Bilder der singenden Menschen auf den Balkonen oder Straßen, sondern auch die Bilder überfüllter Krankenhäuser und verzweifelter Menschen. Auch das ist Realität. Und auch hier gilt für uns als Kinder Gottes das Wort, seid fröhlich in Hoffnung. Kann man in so einer Situation fröhlich sein? Kann man ein Herz sein, das trotzdem Ruhe hat? Als Paulus das geschrieben hat, wusste er auch, dass es für manche nicht einfach gut ausgehen würde. Er wusste es auch nicht für sich selbst, weil er immer wieder in Gefahr und Not war. Und trotzdem schreibt doch der, seid fröhlich in Hoffnung. Warum? Weil Gott ein Gott des Lebens ist und nicht des Todes. Davon war Paulus überzeugt, das hat er geglaubt. Gott hat dem Leben den Tod nicht erspart, aber er hat den Tod die Macht genommen. Denn Gott hat Jesus Christus nicht im Tod gelassen. Das wissen wir. Jesus ist nicht in dieses Leben zurückgekehrt, aber er ist uns nah an unserer Seite in allem, was wir erleben. Diesen Glauben, den Grund seiner Hoffnung, hat er in die wunderbaren Worte gefasst, die auch im Brief an die Gemeinde in Rom stehen. Und ich lese aus Römer 8, die Verse 37 bis 39. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch sie auswendig. Und trotzdem ist sie gerade heute wichtig. Denn da heißt es, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Wer so glaubt, der sagt sich und anderen, du bist unauslöslich mit der Liebe Gottes verbunden. Was auch immer geschieht, du wirst aufgefangen von der Hand eines liebenden Gottes. In dieser Zeit, ganz besonders wichtig, sagen wir es den Menschen draußen, die das nicht wissen. Da können wir eigentlich gar nicht genug tun. Gott, der das Leben geschenkt hat, gibt nicht die Macht des Todes preis. Alles wird gut. Das können wir nicht immer so sagen. Manches ist nicht gut und wird nicht gut. Und manches ist und bleibt wirklich sinnlos. Aber die Hoffnung, die alles übersteigt, liegt auch das Sinnlose in Gottes Hand und vertraut es Gott an. Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe. Und diese Hoffnung vertröstet aber nicht einfach auf das, was danach kommt. Sie ist und bleibt Hoffnung auch hier und jetzt. Sie wendet sich nicht ab, wenn Menschen in Not sind und Hilfe brauchen. Ich bin so überrascht über das, was gerade passiert, während diesem Krieg in der Ukraine. Ich habe gelesen, dass sich viele Juden aus Israel aufmachen, mit ihren Autos in die Ukraine fahren, um die Juden nach Hause zu holen. Wer hätte das gedacht? Wer käme von uns auf die Idee? Das ist sagenhaft, was ich da erfahre und was ich da lese. Die lassen sich nicht abhalten. Die sind bereit, sich in diese Gefahr hineinzubegeben und ihre Leute einfach rauszuholen. Und deswegen haben wir hier ja auch regelmäßig das Israel-Gebet. Und das hatten wir auch diese Woche und letzte Woche, wo wir ganz schwerpunktmäßig auch für die Situation in der Ukraine gebetet haben. Und Gott tut immer wieder Wunder. Es ist erstaunlich, was er alles getan hat, wie das alles geht. 2 große Hotels konnten sie bekommen, bei eben international in Warschau, um die Leute aufzuheben, bis die Flugzeuge aus Israel kommen und sie nach Hause holen. Das ist doch nicht selbstverständlich. Gott tut Wunder. Und wir müssen da mal hinschauen, damit wir nicht verzagen, sondern dass wir sehen, er ist immer noch derselbe. Und er steht zu seinen Kindern und er hilft ihnen. Was das bedeutet heute, seid geduldig in Trübsal, müssen wir vielleicht gerade jetzt neu lernen. Wir merken, dass es Dinge gibt, die wir nicht mal einfach so in den Griff kriegen. Alle, die entscheiden müssen, haben nicht einfach und sofort ein Konzept in der Tasche. Die Entwicklung eines Impfstoffs oder eines wirksamen Medikaments braucht Zeit. Jetzt müssen wir alles tun, um möglichst viele neue Infektionen zu vermeiden. Und dabei merken wir, das ist auch nicht auf Abruf machbar. Der Coronavirus hat unser Leben empfindlich unterbrochen. Manche denken, das ist auch gut. Daraus können wir vielleicht vieles lernen. Es ist gut, dass wir uns gerade jetzt darauf besinnen, was wirklich wichtig ist. Und das ist sicher richtig. Aber dabei dürfen wir nicht übersehen, dass es Menschen gibt, die es jetzt besonders schwer haben. Menschen, die immer noch alleine zu Hause in ihren Wohnungen sind, alt sind, die vergessen worden sind von der Umwelt. Ich war bei so einer Schwester diese Woche. Die sagte, ich bin zu Hause seit 1,5 Jahren und ich kriege keinen Besuch mehr. Vergessen. Das ist auch die traurige Wahrheit, über die Christen mal nachdenken müssen. Da sitzt man ganz alleine in seiner Wohnung und fühlt sich abgeschnitten und isoliert von allen. Da wird jemand beatmet und kein Angehöriger darf in die Nähe und fürchtet ein einsames Sterben in den Krankenhäusern. Da wissen manche nicht, wie es danach, wenn alles überstanden ist, wirtschaftlich weitergehen soll, weil die Betriebe geschlossen sind oder alles nur eingeschränkt verläuft. In der Gastronomie, im Handwerk, in der Landwirtschaft, in Unternehmen und Einrichtungen. Alles ist irgendwie ganz plötzlich anders geworden. Und viele scheint ja nicht zum Guten zu sein. Da ist jetzt schon sehr viel Geduld gefragt. Und es ist für alle nicht einfach, die gerade jetzt unendlich gefordert sind in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in den Geschäften, die offen bleiben, in den Rettungsdiensten, in Beratung und Seelsorge, in der Forschung, in der Politik. Und sie alle brauchen Zuversicht. Zuversicht, von der wir etwas wissen. Und es ist notwendig, dass wir den Mund mal aufkriegen und es denen verkündigen, die es bis heute noch nicht gehört haben oder die es nicht hören wollten. Aber in Notsituationen werden Menschen aufmerksamer und das dürfen wir auch nutzen. Bei denen, die ganz ungewohnte Situationen bewältigen müssen, in Kindertagesstätten, in Schulen, in unseren Familien, sie alle brauchen viel Geduld, viel Kraft. Und sie brauchen Solidarität jetzt und auch in der Zeit danach. Ich bin dankbar, in einer christlichen Gemeinschaft zu leben, die auch in einer so schwierigen Situation darum ringt, gerade Schwache und besonders Verwundbare zu schützen. Diesen Weg müssen wir weitergehen. Es ist der Weg der Nächstenliebe und es ist so ein Weg der Geduld. Dabei können, ja müssen wir einander helfen und unterstützen. Es gibt so viele großartige Initiativen, die Einkaufshilfe organisieren und zeigen den Menschen, dass niemand allein sein muss. Und manchmal hilft in allem auch der kleine Humor zwischendurch. Den gibt es auch jetzt. Nicht umsonst heißt es, Geduld und Humor sind Kamele, die durch die Wüste tragen. Wir können auch jetzt viel erreichen. Hoffnung, Geduld und auch Humor kommen aber nicht nur aus uns selbst. Damit sie in uns bleiben und immer wieder neu erfüllen, ist es gut, Auch das Dritte zu hören, das Paulus hinzufügt, denn er sagt, seid beharrlich im Gebet. Die Dinge kommen nicht voneinander. Gott möchte mit uns reden und er möchte, dass wir mit ihm reden. Und er fordert uns auf, ihn zu bitten. Tun wir das? Ich sage es mal wieder ganz aufrichtig, unsere Gebetsstunden könnten voller sein. Aber wir halten nicht ein. Wir machen das. Vielleicht sind manche jetzt bei unserem Gottesdienst dabei, die denken, ich habe schon lange nicht mehr gebetet. Oder andere sagen, ja, in diesen Tagen, da hatte ich schon mal manche Stoßgebet im Herzen. Wie auch immer du betest, beten tut gut, beten hilft, beten gibt Kraft. Das Gebet ist der Ort, wo ich das vor Gott ausbreite, was mich im Innersten bewegt. Meine Sehnsucht, meine Wünsche, meine Sorge, meine Angst, meine Fragen. Wenn ich bete, dann sage ich Gott oft das, was ich nicht verstehe und begreife. Ich vertraue Gott Menschen an, um die ich mich besonders sorge. Und ich bitte Gott um seinen Schutz und seinen Bestand für mich und für andere. Ja, und durch das Gebet, im Gebet sind wir einer weltweiten Gemeinschaft miteinander verbunden. Lasst uns miteinander und füreinander beten, gerade jetzt und heute. Ja, es ist gut, wenn wir so miteinander denken und aneinander denken und miteinander beten. Gott ist es, der uns nah ist und hört unsere Gebete. Lasst uns beherzigen, was Paulus sagt. Heute, in der kommenden Woche und in der Zeit, die vor uns liegt. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt hinweisen. Der steht in Römer 8, Vers 37. Aber in dem allen überwinden wir weit, um des Willen, der uns geliebt hat. Haben wir das noch in unserem Herzen? Können wir das noch fassen angesichts der Situation, die um uns herum ist? Wir überwinden weit um des Willen, der uns geliebt hat. Das ist die Ansage für heute Morgen, dass wir das nicht vergessen. Wir suchen bei Christus, bei Jesus Vergebung und doch sehen unsere Augen noch manchmal nach dem Gesetz und erwarten deine Hilfe und Kraft zum Kampf wider unsere Sünden. Der Apostel Paulus straft uns dafür mit den Worten, o ihr unselig verständigen Galater, wer hat euch bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Das will ich allein von euch lernen. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Also ihr Lieben, das sind ja durchaus ernsthafte Worte. Wir sind am Anfang der Endzeit. Das kann man und darf man nicht mehr verschweigen, auch wenn es immer noch Christen gibt, die das nicht wahrhaben wollen. Es ist nicht die Zeit, die falsche Politik unserer Zeit zu beklagen. Es ist vielleicht die letzte Stunde, uns bereit zu machen für die Ewigkeit. Das Wort Gottes spricht davon, dass wir von Krieg und Kriegsgeschrei hören. Und es macht uns gerade heute auf das Entscheidende aufmerksam. Es sagt uns in die heutige Zeit, bring deine Sünden zum Kreuz Jesu, denn der alte Mensch kann nur hier gekreuzigt werden. Wir sind mit Jesus gekreuzigt. Die einzige Waffe, mit der die Sünde überwunden werden kann, ist der Speer, das die Seite Jesu durchstach. Um ein Bild zu gebrauchen, du möchtest gern dein zorniges Gemüt überwinden. Wie fängst du das denn an? Es ist gar wohl möglich, dass du noch nie den rechten Weg versucht und dich damit nicht geradezu an deinen Herrn und Heiland gewendet hast. Wie habe ich das Heil der Erlösung erlangt? Erinnert ihr euch noch, wie Jesus euch gefunden hat? Damit, dass ich gerade so zum Herrn Jesus kam, wie ich war, und auf ihn all mein Vertrauen setzen durfte und glaubte, dass er imstande ist, mich zu erretten. Glaubt ihr das auch? Und jetzt bist du vielleicht stocksauer auf einen Putin oder auf einen Scholz oder auf einen Lauterbach. Ich sage dir, gerade jetzt müssen ich und du unser zorniges Gemüt töten. Ich muss damit zum Kreuz gehen und zu Jesus sagen, Herr, ich vertraue auf dich, dass du mich frei machst. Bist du geizig? Fühlst du, dass dich die Welt gefangen nimmt? Magst du gegen dieses Übel kämpfen, wie und solange du willst? Wenn es aber deine Lieblingssünde ist, die du nicht aufgeben willst, so wirst du sie nie anders los als durch das Blut Jesu. Ich habe das mal erlebt vor Jahren. Ich habe das im Hauskreis schon erzählt, in der Bibelstunde, dass ich in eine Gemeinde kam. Da war einer vorne, der die Bibelstunde leitete. Und nachher sagte er mir, ich habe da noch so eine Lieblingssünde, die will ich auch nicht aufgeben. Und dann habe ich gesagt, was ist das denn? Und da sagt er, ja, das ist so. Ich flirte gerne mit anderen Frauen. Seine Frau stand daneben. Dann habe ich ihm mal einiges gesagt im Nachgang zur Bibelstunde. Und dann ist er mitten in der Nacht aufgestanden, hat seine Frau geweckt, hat gesagt, lass uns ans Bett knien, ich muss mich bekehren. Der Mann, der vorher die Bibelstunde geleitet hat. Und hinterher ist er zu seinem Pastor gegangen und hat gesagt, ich muss jetzt getauft werden. Das hat überhaupt gar keinen Aufschub. Und es war Mitte Februar. Und er wurde getauft in einem Bach. Und ich danke dem Herrn heute noch, dass ich in dieses kalte Wasser nicht steigen musste. Aber es hat funktioniert. Er ist wirklich umgekehrt von Herzen. Er hat sich ganz neu bekehrt. Er hat sich taufen lassen. Und dann kommt der Heilige Geist und leitet ihn in alle Wahrheit. Und kann er dann auch endlich mal eine vernünftige Bibelstunde halten, ohne immer an seine Lieblingssünde denken zu müssen. Ja, Herr, ich vertraue auf dich, dass du mich frei machen kannst. Und da gehört auch dazu, dass wir unsere Lieblingssünden zu Jesus zu bringen. Sage ihm, Herr, ich habe auf dich vertraut und dein Name ist Jesus, denn du machst dein Volk selig von deinen Sünden. Herr, hier ist eine dieser Sünden und so errette mich davon. Die Heilsmittel können ohne den Heiland den alten Menschen nicht töten. Dein Gebet, deine Reue, deine Tränen, alles zusammen sind ohne Jesus nichts wert. Nur Jesus allein kann hilflosen Sündern ein Retter sein. Dein Retter. Wenn ihr wollt überwinden, so müsst ihr überwinden durch den, der euch geliebt hat. Unsere Lorbeeren müssen unter den Ölbäumen des Gartens Gethsemane wachsen. In diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. In Christus sind wir bereits Überwinder. Trotzdem beten wir oft, Gott möge uns den Sieg verleihen. Ist es nicht klar, dass wir damit unsere Niederlage selber heraufbeschwören, indem wir unsere grundlegende Stellung selber aufgeben? Hast du nicht den Sieg in Jesus? Warum musst du ihn dann darum bitten, dass er ihn dir gibt? Mach dir das mal bewusst. Wenn du gerettet bist, bist du auch Teilhaber am Sieg, den Jesus am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Auf anderem Wege würden wir ja nie in die ewige Herrlichkeit kommen. Ich möchte uns fragen, haben wir bisher meistens Niederlagen erlebt? Haben wir dann immer gehofft, eines Tages würden wir stark genug sein, um zu siegen? Dann kann ich für dich nur um das Gleiche beten, worum der Apostel Paulus für die Epheser betete, nämlich, dass dir die Augen neu aufgetan werden und du dich hineinsetzt in diesen Jesus, der selber gesetzt wurde, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Hoheit und jeden Namen, der genannt wird. Epheser 1, Vers 20. Jeden Namen, der genannt wird. Wird dein Name genannt? Wehe, das sagt einer, ich hoffe es. Ein Christ ist jemand, der sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das erwarte ich zu hören. Ansonsten müssen wir an der Sache arbeiten. Die Schwierigkeiten, die uns umringen, mögen die gleichen bleiben. Der Löwe wird vielleicht ebenso laut brüllen wie vorher. Aber dein Überwinden ist nun nicht mehr eine bloße Hoffnung für dich. In Jesus Christus bist du schon beteiligt am Sieg. Eine Brücke, die überlastet ist, bricht. Ebenso ergeht es einem Menschenherzen. Unser Herz kann noch so hochgemut sein, wenn ihm zu viel auferlegt wird, wird seine Tragfähigkeit irgendwann überschritten. Und es bricht. Bei wie vielen Herzen erleben wir heute dieses Brechen? Ich bin in erster Linie Seelsorger und damit sehr viel beschäftigt. Ich könnte viel erzählen, aber ich habe Schweigepflicht. Aber es ist erstaunlich, was in den Gesprächen so kommt. Bei wie vielen Herzen erleben wir heute dieses Brechen? Sie werden stumpf, verbittert, manchmal sogar gemein. Wie sollen wir denn die schweren Lasten tragen, die uns auferlegt wurden, wird uns gesagt. Lasst uns das Bild von einer Brücke betrachten. Das Wichtigste bei der Brücke ist nicht das, was man sieht, sondern das sind die Fundamente, die im Flussgrund versenkt sind. Die starken Betonklötze, auf denen die Brücke ruht. Und um die verborgenen Fundamente geht es auch in unserem Leben. Es kommt letztlich nicht auf die Stärke unseres körperlichen Zustands oder auf die Tragfähigkeit unserer Nerven, sondern darauf an, ob wir auf starken Fundamenten ruhen. Wir haben hochgemute Menschen zusammenbrechen sehen. Ihre heimlichen Fundamente waren nicht in Ordnung. Und wir haben schwache Menschen im größten Leid unzerbrochen gesehen. Paulus war so einer, der nicht zerbrach. Und er kam in die Gemeinde in Rom und konnte ihnen dann fröhlich schreiben: Auch von euch weiß ich, dass ihr weit überwindet. Was ist das für ein Fundament? Es heißt Frieden mit Gott durch Vergebung der Sünden. Das ist der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das aber dürfen wir durch Jesus haben. Amen. Herr Jesus, hab Dank für dieses Wort. Ein Wort, das du uns vorlegst, das uns Zuversicht geben soll, gerade in der heutigen Zeit. Und wir dürfen uns wirklich auf dein Wort stellen. Wir dürfen es glauben, wir dürfen es nehmen, wir dürfen sogar damit arbeiten. Und wir danken dir dafür, dass du Liebesabsichten mit uns hast, wenn du uns das hier zeigst, seid fröhlich in Hoffnung und geduldig und fleißig im Gebet. Amen.